Es ist mal wieder Zeit für eine persönliche Geschichte. Ich glaube nicht, dass diese noch justiziabel ist, aber wir finden es raus. Als ich angefangen habe zu studieren, da gab es in NRW noch Studiengebühren. Entsprechend kann man sich ausrechnen, das ist schon eine Weile her. Und es gab Proteste dagegen. Das war der Herbst der sogenannten Bildungsstreiks. Unter anderem wurde auch an der Universität Bielefeld das Audimax besetzt. Ich war rein zufällig da, vorher war noch eine Vorlesung und ich bin geblieben, um zu beobachten. Was ich nie vergessen werde, ist, dass dieser Akt der Besetzung, der Protest, dass Menschen kommen und sich da hinsetzen und nicht mehr gehen wollen, das Mächtigste daran war, aber auch das Einfachste, worauf sich diese Gruppe hat einigen können. Man musste ja einfach den Raum nicht verlassen. Doch dann hat es mehrere weitere Tage gedauert, dass die Besetzerinnen und Besetzer Forderungen entwickeln, was man denn eigentlich will. Und wofür ich noch geblieben bin, danach war mein persönlicher mobilisierungskräftiger Moment aufgebraucht, das war die Debatte darüber, nach welchem Prinzip der Korpus der Anwesenden eigentlich Entscheidungen treffen will. Erstens, worüber man überhaupt entscheiden will und wie man entscheiden will. Man wollte auf gar keinen Fall eine Hierarchie, aber Mehrheitsentscheidungen sind eine Unterdrückung der Minderheit und Konsensentscheidungen sind eine Form, die der Minderheit zu viel Macht gibt. Das sind so die zwei Basispositionen gewesen, unter denen da diskutiert wurde. Und ich hätte mir mehr Notizen machen sollen mit der Vorahnung, dass ich viele Jahre später mal einen Podcast über Bewegung aufnehmen würde. Mein Name ist Andreas Herrenwille, bei mir wie immer Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Herr Kühl, bevor wir nochmal zur Form der Entscheidungsfindung kommen, erst nehmen wir hier unseren Begriff. Haben wir hier überhaupt eine Bewegung, wenn wir an die Zeit der Bildungsstreiks denken und an ein besetztes Audimax? Ist es eine Bewegung oder hat man hier nur eine feste, begrenzte und zählbare Gruppe?
Ja, man würde, glaube ich, davon ausgehen, dass es sich um eine Bewegung handelt. Vermutlich keine Bewegung, die jetzt bleibende Spuren hinterlassen hat, sondern sich relativ schnell dann auch wieder aufgelöst hat. Aber es ist schon insofern eine Bewegung gewesen, als dass sie sich nicht in dieser einen Interaktion verbraucht hat, sondern das zieht sich dann über einige Monate, manchmal auch über 2 Jahre hin. Aber es ist schon eine Bewegung, deswegen, weil eine gewisse Kontinuität vorhanden ist. Was bei den Studentenbewegungen häufig zu beobachten ist, ist, dass sie im Wintersemester beginnen, wenn quasi eine neue Studierendenkohorte reinkommt und dann häufig aber mit Semesterende an Bedeutung verliert. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es da gewesen ist, aber vermutlich ist es ganz ähnlich. Und wir haben relativ wenig Studierendenbewegungen. Eine Zeit lang war das so, dass die so alle 5, 6 Jahre kamen, die über mehrere Semester angehalten haben. Das ist eher die Ausnahme, sondern es sind meistens Bewegungen, die sich sehr systematisch an den Semesterturnus halten und dann irgendwann, wenn alle nach Hause gehen oder andere Prioritäten haben oder keine Veranstaltungen mehr da sind, die boykottiert werden können, die sich dann auflösen.
Das führt zu vielleicht einer anderen spannenden Folge, nämlich welche Teile der Bevölkerung eignen sich am besten als Mitglieder von Bewegungen und warum sind studentische Bewegungen, also hat sich da wirklich was verändert? Sind StudentInnen jetzt in anderen Bewegungen? All das können wir klären, aber vielleicht nicht hier, weil mich jetzt besonders interessieren würde, wie schauen Sie auf die Formen wie in Bewegung und hier an diesem Beispiel, wie hier in dieser Art von Besetzung, wie man zu einer Form von Entscheidungsfindung kommt? Hat man überhaupt noch eine Bewegung, wenn man sich auf eine Form der Entscheidungsfindung einigen kann? Oder hat man sich in dem Moment abgeschafft und ist keine Bewegung mehr?
Ja, es ist jedenfalls ein interessantes Phänomen, dass über die Form der Entscheidungsfindung so diskutiert werden konnte. Und das hing natürlich damit zusammen, dass die Personen, die mitentscheiden wollten, sollten, die ganze Zeit ja sich in einem Raum befunden haben. Das heißt, es bezog sich ja nicht auf die Bewegung als Ganzes, sondern bezog sich auf ein kleines Subsegment innerhalb einer Bewegung. Das war vermutlich NRW-weit, also in ganz Nordrhein-Westfalen an verschiedenen Universitäten. Und die Studierenden in Bielefeld haben sich halt versucht, darüber zu verständigen, welche Forderungen sie aufstellen sollen, welche Protestmittel legitim sind. Insofern würde ich erstmal sagen, was immer möglich ist, dass diese kleinen Subsysteme, die können groß sein, es können dann irgendwie 300, 400 Besetzerinnen und Besetzer sein, es können aber auch kleinere Gruppierungen sein, dass die in irgendeiner Form versuchen, sich zu verständigen, wie sie vorgehen sollen. Und die drei Varianten, die sie genannt hatten, eben Hierarchie, Konsens oder Mehrheitsabstimmung, sind die Varianten, die immer wieder durchgespielt werden.
Aber generell haben wir ja schon festgestellt, es ist gar nicht so leicht für Bewegungen festzumachen, wofür man eigentlich einsteht und was eigentlich geschehen muss, damit das Interesse der Bewegung erfüllt ist. Wir haben ja schon mal beschrieben, dadurch, dass es ja um einen sehr abstrakten Wert geht, ist ja absolut offen, was die verschiedenen Teilnehmenden der Bewegung, was die Mitglieder als Erfüllung dieses Wertes betrachten würden. Gibt es da irgendeine Form, Einigkeit herzustellen oder gemeinsame bindende Entscheidung von Zielen zu definieren?
Ja, also Bewegungen versuchen das immer wieder. Also bei Protestbewegungen im politischen Raum ist es ja häufig noch vergleichsweise einfach. Also ihre kleine Bewegung, über die Sie da berichten, die hat es ja insofern einfach, als dass es darum ging, diese Studiengebühren wieder abzuschaffen. Da braucht man nicht gerade lange zu diskutieren, um ein politisches Programm aufzustellen. Und dann ist eher die Frage, inwiefern denn solche erstmal ursprünglich punktuell ausgerichteten Bewegungen plötzlich über abstraktere Werte anfangen zu reden, zum Beispiel über andere Formen der Universität. Aber sobald das denn stattfindet, ich vermute, das ist in diesen 2, 3, 4 Tagen auch der Fall gewesen, dass man irgendwann sich ja auch in den Interaktionen verbraucht hat, wenn man die ganze Zeit immer nur darüber redet, dass man Studiengebühren blöde findet.
Dann man fängt ist schnell man halt dazu an, gekommen, über die Abschaffung des Kapitalismus zu sprechen. Das hat
genau, also das ist dann eine sehr weitgehende Formulierung. Die mittlere Variante wäre gewesen, sich halt über neue Formen von Universitäten zu verständigen, mit mehr Mitbestimmung der Studierenden und demokratische Form der Seminargestaltung. Da gibt es gewisse Traditionen in den jeweils immer aufkochenden Studierendenbewegungen. Aber häufig der Anlass bei den Protestbewegungen ist relativ einfach. Man möchte keine Mittelstreckenraketen haben. Man will keine Wiederaufbereitungsanlage haben. Man möchte nicht ein bestimmtes Flüchtlingsheim haben oder man möchte eben keine Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen haben. Das heißt, da gibt es in der Regel sehr konkrete Anlässe, die es erstmal für so eine Bewegung einfach machen, ihre Werte zu mobilisieren, also für einen Wert zu mobilisieren, weil man einen konkreten Aufhänger hat. Das ist bei anderen Bewegungen anders. Im religiösen Bereich ist das von mir aus die Verehrung für eine bestimmte Heiligenfigur, die die Integrationswirkung erzielt. Oder wenn Sie jetzt Bewegungen im Sport sich anschauen, also ich halte es für relativ plausibel, Ultras als Bewegung zu beschreiben, dann ist es eben eine Identifikation mit einem Verein, die dann in bestimmten Bereichen operationalisiert werden kann. Also da haben wir schon auch immer wieder Konkretisierung dieser Werte, die es gar nicht nötig macht, sich unmittelbar entscheidungsstark zu zeigen. Aber klar, natürlich haben Sie recht. Spätestens bei der Frage, ob man einen Hörsaal wieder verlässt oder auf bestimmte Kompromissangebote der Hochschulleitung eingeht, muss dieser Teil der Bewegung natürlich in irgendeiner Form entscheidungsfähig sein. Ja, und dann findet genau das statt, was Sie geschildert haben. Also Hierarchie ist eher unwahrscheinlich, weil es jedenfalls in den meisten Bewegungen doch vergleichsweise egalitäre Normen gibt, die das verhindern, dass jemand sagt, übrigens, ich bin hier die Spitze und ich entscheide das jetzt alleine. Konsens, das muss man mal versuchen. Das ist schon mit 6, 7 Personen schwer, zum Konsens zu kommen. Mit 150 oder 200 extrem kompliziert. Naja, und bei Kampfabstimmungen haben sie natürlich das Problem, dass sofort diejenigen, die unterliegen, ihre eigene Mobilisierungskraft reduziert sehen und dann aus der Bewegung drohen rauszufallen. Und meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, dass Entscheidungen häufig einfach durch Zustände des Erschöpftseins getroffen werden. Also
das setzen sich das diejenigen auf Konsens durch, hinaus, oder? Also,
das läuft auf okay, klar, wenn man nachher am Ende nur noch zu zweit oder zu dritt ist, kann man die Entscheidungen relativ gut treffen. Oder wenn alle anderen schlafen, dann kann man sie am nächsten Morgen damit konfrontieren, dass übrigens sich eine bestimmte Entscheidung rausgemändelt hat. Aber diese sehr, sehr langen Entscheidungsprozesse, die man in Bewegungen beobachten kann oder auch in diesen kleineren Teilen von Bewegungen beobachten kann, sind in der Regel Entscheidungsfindung über Ermüdung.
Das klingt nicht nach einem System, das man dringend einführen will, aber es ist ja sehr spannend. Ich meine, warum geht das nur über Ermüdung? Liegt das nur daran, dass man nichts außer dieser ganz abstrakten Stufe hat, auf die man sich einigen kann? Was ist mit guten Argumenten und einem erfolgreichen Diskurs?
Ja, klar. Also natürlich ist das der Anspruch, den Bewegungen immer haben, dass sich nachher am Ende durch den Austausch von Argumenten die Seite durchsetzt, die nachher am besten argumentiert hat und alle anderen überzeugt hat. Aber das ist häufig lediglich die gewählte Beschreibung für den Ermüdungszustand. Also je müder man wird, desto stärker lässt man sich von Argumenten überzeugen und verkauft es dann nachher am Ende als Durchsetzen des besten Arguments. Aber wenn man sich anguckt, wie das denn faktisch zustande kommt, ist das in der Regel nicht die Überzeugungskraft. Und es ist auch nachvollziehbar. Das hängt ja damit zusammen, wenn man mit einer bestimmten Position in eine Debatte reingeht und das sehr, sehr viele sind, die in eine Debatte reingehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da alle durch ein gutes Argument überzeugen lassen, ist extrem gering. Deswegen sind das eher naive Vorstellungen darüber, dass man über einen herrschaftsfreien Diskurs zu einer gemeinsamen Vorgehensweise kommt. Das wäre, klar, in der Selbstbeschreibung der Bewegung findet sich das, aber das wäre völlig unrealistisch und findet sich auch nicht in der Empirie von Bewegung.
Wenn ich jetzt an diese Audimax-Situation denke, habe ich mich schon da gefragt, wie kommt es zustande, dass jetzt diese drei da unten vorne sitzen vor 400 und die Veranstaltung moderieren? Die haben selbst wenig Position bezogen, aber sie haben moderiert. Und wie passiert es an anderer Stelle, dass halt Menschen mehr Sprechanteil bekommen als andere? Passiert das alles organisch? Irgendwie muss es ja organisch passieren, weil man hat ja keinen Entscheidungskorpus. Wird das einfach hingenommen? Es kann ja nicht alles Ermüdung sein, weil es passiert ja über längere Zeiträume. Man wird ja nicht Teil einer Bewegung und ist dann müde.
Nein, das ist sicherlich richtig. Also was man beobachten kann, und das gilt nicht nur für Bewegungen, ist, dass sich Führungsansprüche ausbilden, die häufig auch punktuell wechseln können. Das beobachtet man auch in Freundeskreisen. Da gibt es ja auch keine klassische Hierarchie, sondern da gibt es Personen, die dann sagen, ach, ich habe übrigens eine gute Idee für eine Freizeitaktivität. Oder jemand sagt, ich weiß ein Restaurant oder ich bereite eine Feier vor. Und die Person, die dann in dem Moment die Initiative ergreift, geht in Führung. Sie kann aber auch wechseln, dass im nächsten Moment das jemand anders macht. Und das ist bei Bewegungen nicht ganz anders. Wenn sich da 2, 3, 4 Personen finden, die sagen, übrigens, ich habe hier eine Idee, das sollten wir mal machen. Wer auch Lust dazu hat, das zu tun, kommt bitte in diese Ecke und dann sprechen wir darüber, wie es gehen kann. Und dann hat man eben auch eine fluktuierende, wechselnde Führung in Bewegung. Und was man dann eben beobachten kann, ist, dass diese Führungsansprüche zwar fluktuieren können, dass es immer unterschiedliche Personen sind, die an einer bestimmten Frage oder in einer bestimmten Frage in Führung gehen oder letztlich die Initiative ergreifen, aber es kann sich auch verfestigen, sodass man weiß, okay, das ist schon wieder die gleiche Frau, das ist doch die, die immer rhetorisch brillant eine bestimmte Idee vorstellen kann. Und dann fängt diese Person an, Einfluss in der Bewegung aufzubauen. Und man orientiert sich in Momenten von Unsicherheiten dann an dieser einen Person, die dann eben bessere Möglichkeiten hat, bestimmte Sachen durchzusetzen. Und man kann in der Bewegung häufig beobachten, dass diese einzelnen Personen dann diejenigen sind, die aufgrund der Autorität, die sie aufgebaut haben, aufgrund der Netzwerke, die sie haben, in der Lage sind, auch bestimmte Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu drängen.
Wie baut man diese Autorität auf? Sie haben gerade schon zwei Punkte benannt. Das eine ist, man hat ein Netzwerk. Kann ich das zweite zusammenfassen über, man hat einfach eine Geschichte in der Bewegung? Also man ist einfach bekannt als Person, die schon mal Ideen hatte
Ja, also es gibt eine ganze Kombination von Kriterien, die dazu führen, dass sich Führungspersönlichkeiten in Bewegung ausrichten. Also Geschichte hilft sicherlich. Also in dem Moment, wo man über eine längere Zeit in der Bewegung ist, über bestimmte Erfahrungen verfügt, auch über bestimmte Kontakte verfügt, ist das immer ein starkes Kriterium. Es gibt dann sicherlich sowas wie Engagement. Das heißt, auch selbst wenn man keine Geschichte hat, aber sich jetzt in einer Sachfrage extrem stark engagiert, in jeder Subgruppe unterwegs ist, enorm wichtige Vernetzungseffekte innerhalb einer Bewegung hat, kann das auch dazu beitragen, dass man in eine Führungsrolle reinkommt. Und deswegen, weil Bewegung, egal ob Sie jetzt Bewegung in der Religion, in der Politik, im Sport oder auch in der Wissenschaft nehmen, in der Kunst nehmen, sind alle stark interaktionsbasiert, Charisma schadet nicht. Also aufgrund der starken Interaktionsorientierung ist das sicherlich ein Vorteil, wenn man vor Tausenden von Menschen eine flammende Rede halten kann, weil man dann in der Interaktion Folgebereitschaft generieren kann.
Sie haben gerade gesagt, man muss keine lange Geschichte haben, solange man mit viel Engagement in einer Bewegung sich platziert und dann in verschiedenen Netzwerken auch engagiert und seine Zeit da einsetzt. Das allererste, was ich dachte, war, alle Leute, die schon eine Geschichte in dieser Bewegung haben, werden verhältnismäßig genervt sein über die Person, die plötzlich neu da ist und jetzt ihre Ideen umsetzen will. Ist das ein Phänomen? Also wie ist gibt es eine soziologische Einordnung meiner Vermutung, dass man einfach sofort ablehnt, wenn jemand reinläuft und versucht, sich zu platzieren, wo andere lange gearbeitet haben daran, eine Stellung zu haben in einer Bewegung?
Naja, also erstmal ist es ja so, dass das Engagement von Einzelpersonen als Kriterium des Erfolgs einer Bewegung oder einer Gruppierung innerhalb einer Bewegung gesehen wird. Mhm. Das heißt, erstmal werden Personen, die sich engagieren und die sich auch stark engagieren, mit offenen Armen aufgenommen. Die Frage ist halt, wie stark sich bestimmte Führungsansprüche oder bestimmte strategische Ausrichtungen dann unterscheiden. Und da kann es natürlich dann selbstverständlich zu Konflikten kommen. Aber es ist jetzt, man darf sich ja Bewegung nicht so vorstellen, dass da Leute sitzen, die dann zählen, wie lange jemand sich schon engagiert hat und dann halt Neulinge damit konfrontiert, dass sie erstmal 2-3 Jahre sich an der und der Stelle mit dem Verteilen von Flugblättern engagieren sollen, bevor sie flammende Reden halten sollen. Das ist nicht in der gleichen Art und Weise wie jetzt bei Parteien oder bei Vereinen, wo dieses Phänomen des Neulings eine viel wichtigere Rolle spielt. Das ist in gewisser Art und Weise, Diffusität von Bewegung trägt dazu bei, dass man auch nicht in der gleichen Art und Weise so einen kollektiven Block der Alteingesessenen hat, die Gruppe der Neulinge systematisch skeptisch betrachtet. Das verlangt, glaube ich, mehr Organisation, um so ein Phänomen beobachten zu können.
Mhm. Es läuft jetzt wieder auf so eine idealistisch naive Frage hinaus, aber haben Bewegungen Mittel, um von dieser Limitierung durch Interaktion wegzukommen? Weil es ist ja schon verhältnismäßig schade, nenne ich es jetzt mal ganz platt, dass man so darauf angewiesen ist, in Interaktion und vor Gruppen in einer Gegenwartssituation zu funktionieren. Denn das ist ja nicht immer unbedingt gut fürs Anliegen, wenn man alles immer quasi auf den dramatischen Moment, auf die flammende Rede und auf bestimmte Personen zuspitzen muss. Das ist ja nicht immer gut für die große Sache.
Ja, jedenfalls hat es bestimmte Folgeeffekte. Also es favorisiert eben die Charismatikerin, es favorisiert die Person, die viel Zeit hat, zum Beispiel, weil sie keine Familie hat. Es favorisiert bestimmte Zufälle, die sich in der Interaktion ausbilden. Also sehr viel hängt davon ab, wie zum Beispiel plötzlich Konflikte aufkommen oder bestimmte Personen sich rauskristallisieren in einer Diskussion, die Entscheidung in eine Richtung drängen können. Also es ist nicht die gleiche Form von Systematik vorhanden wie bei Organisationen, die natürlich auch über starke Interaktionseffekte produziert, aber nicht in der gleichen Art und Weise auf Interaktion angewiesen ist. Und von daher, klar, ist es sicherlich so, dass die Interaktionslastigkeit von Bewegungen eine gewisse strukturelle Schwäche mit sich bringt. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Interaktionen natürlich auch Motivationswirkung haben können. Also wir denken häufig eben oder bei diesen Interaktionen an ermüdende Debatten, bei denen nachher am Ende jemand einschläft, das wäre eine interessante Variante, wenn dann quasi die Todesfälle da zu beobachten wären. Also einschläft, einfach ermüdet ist. Aber häufig haben diese Interaktion ja auch aufputschenden, motivierenden Charakter. Man merkt, man ist Teil eines großen Dings. Man lernt Leute kennen, man setzt sich auseinander, man hat die Möglichkeiten, sich zu artikulieren, sodass es verschiedene Phasen, verschiedene Formen von Interaktionen gibt. Und es Bewegungen sicherlich schwer haben, wenn sie auf Interaktionen komplett verzichten würden, auch unter Mobilisierungsgesichtspunkten.
Für alles, was wir jetzt gerade beschrieben haben, also unter anderem wie Führung entsteht und wie man nach vorne kommt, ist es meistens doch so, dass ich gerade denke, so würden sich doch eigentlich Organisationen wünschen, kann man die Vorgesetzten, die es werden sollen, identifizieren, oder? Mit diesen Mechanismen, wenn man die Gelegenheit gibt, sich so nach vorne zu stellen und so zu engagieren und Gefolgschaft findet, wer anders als diese Leute sollte in der Hierarchie nach oben kommen?
Ja, ist eine interessante Beschreibung. Ich kann erst mal sagen, was dafür spricht. Es gibt ja auch in Großorganisationen immer mal wieder Überlegungen zu schauen, wer bildet sich in der breiten Masse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als potenzielle Führungskraft aus. Es gibt einen interessante Person in der Personalentwicklungsszene, die mehrere Posten auch als Vorstand in Großorganisationen gehabt hat. Die hat die Position vertreten, ich mache diese ganzen offenen Großinteraktionsformate, Open Space, nicht deswegen, weil man dazu in Klärung von Sachfragen kommt oder man sowas wie große Gemeinsamkeit herstellen kann, sondern der einzige Grund, weswegen ich sie mache, ist, um in diesem Format potenziell neue Führungskräfte zu identifizieren. Also wer sich in diesem weitgehend strukturlosen Interaktionssystem hervortut, könnte für mich eine potenziell interessante Führungskraft sein. Und insofern ist das sicherlich erstmal richtig zu sagen, dass Leute, die in so freien, weitgehend unstrukturierten Interaktionen in der Lage sind, sich durchzusetzen, weil sie eben Vernetzungsfähigkeiten haben oder über besonderes Charisma verfügen, dass das meistens Personen sind, die Führungseigenschaften mit sich bringen. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, sind Organisationen extrem gut darin, bestimmte Personen auf Führungspositionen zu setzen, die stark in der Sache sind, aber vielleicht nicht durch flammende Reden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter sich bringen. Also ich glaube, dass der Erfolg von Organisationen daran hängt, dass sie eben an vielen Punkten darauf verzichten kann, ihre Führungsposition über Kriterien zu besetzen, die in Bewegungen extrem wichtig sind, sondern sich an Fragen von Sachkompetenz, strategischer Klugheit orientieren können und nicht darauf angewiesen sind, dass sich irgendjemand in diesem Gebilde von Personen herausmendelt.
Wir haben mit Blick, wer sich jetzt quasi als Anführerin, Anführer, Aushängeschilder von Bewegung herausbildet, noch einen Aspekt vergessen, den ich ganz zu Anfang schon mal angesprochen habe, und zwar, hier ist ja noch viel wichtiger als in Organisationen die Umwelt. Ich habe das Gefühl, es sind oft gar nicht die Bewegungen selber, die entscheiden, wer ist hier wichtig und wer kann hier entscheiden, sondern das wird oft zugesprochen. Also das fällt mit, ich glaube, die Beispiele liegen teilweise auf der Hand, aber da fällt mir gerade wieder Luisa Neubauer ein, die nie erklärt hat, ich bin Anführerin von Fridays for Future Deutschland, sondern irgendwie wurde sie das Sprachrohr davon. Kann man genauer beschreiben, erstens, wie passiert das? Und zweitens, was macht das mit einer Bewegung, wenn andere für die Bewegung entscheiden, das ist jetzt eure Identifikationsfigur?
Ja, es gibt eine US-amerikanische Frauen- und Bewegungsforscherin Jo Freeman, die das in den 70er Jahren beforscht hat. Die nennt das das sogenannte Star-System in Bewegung. Das besteht darin, dass eben die Bewegung selbst begrenzte Fähigkeiten haben, Sprecherpositionen auszubilden. Und zwar deswegen, weil, wie Sie zu Anfang geschildert haben, dafür keine geeigneten Mechanismen zur Verfügung stehen. Also selbst in dieser Interaktion, wo man sagen kann, alle, die da sind, entscheiden mit, hat es nicht besonders gut funktioniert. Und wenn Sie dann quasi eine Bewegung haben, die aus Tausenden von Gruppierungen besteht, die sich über ein ganzes Land oder vielleicht sogar über die ganze Welt verbreiten, wie kann man da überhaupt zu sowas wie Sprecher oder Sprecherinnenrollen kommen? Kann die schlecht diktatorisch durchsetzen, man kann die nicht konsensuell bestimmen, man kann auch nicht drüber abstimmen, weil wer ist denn überhaupt abstimmungsberechtigt? Es gibt ja keine klaren Mitgliedsregister für diese Bewegung. Und dementsprechend sind diese Bewegungen eben sehr schwach, diese Sprecherrollen auszubilden. Und das Argument von Jo Freeman ist zu sagen, naja, wenn die Bewegung das nicht macht, dann machen das halt die Massenmedien für die Bewegung. Und das finde ich erstmal plausibel. Also man erkennt daran, wie Außenstehende anfangen zu identifizieren, wer als Sprecher, Sprecherin einer Bewegung angesehen wird. Und das ist dann ein selbstverstärkender Effekt. Wer einmal in der Talkshow gewesen ist, wird wieder eingeladen und es gibt kaum Möglichkeiten, diesen Mechanismus zu durchbrechen. Natürlich kann die Person, die immer wieder eingeladen wird, sagen, ich komme nicht mehr, aber dann steht man vor der Herausforderung zu sagen, wer soll denn stattdessen kommen, sodass eben darüber sich gewisse Starpositionen in Bewegung ausbilden, die dann natürlich wiederum dafür eingesetzt werden können, bestimmten Einfluss in die Bewegung selbst auszuüben. Also man kann dann in den öffentlichkeitswirksamen Auftritten Positionen vertreten, die vielleicht gar nicht unbedingt mehrheitsfähig in der Bewegung sind, aber dann irgendwann als Position der Bewegung von außen wahrgenommen wird.
Man kann ja auch gar nicht herausfinden, was mehrheitsfähig ist. Also kann man sich relativ weit aus dem Fenster lehnen, sei denn, man geht jetzt komplett auf die Gegenposition des vertretenen Wertes.
Klar, also wenn jetzt eine Klimaaktivistin dafür eintritt, dass mehr Braunkohle oder Steinkohle abgebaggert werden soll, würde das sicherlich irritierend wirken. Aber so bei bestimmten Akzentuierungen in der Debatte ist es sehr wohl möglich. Also man konnte es in der Klimabewegung beobachten, wie verhält die sich zur Atomenergie. Da gibt es schon, wenn man sich das anschaut, empirisch deutliche Indizien zu sagen, dass die wenigsten Aktivistinnen und Aktivisten in der Klimabewegung jetzt auf Atomkraft überschwanken. Aber in dem Moment, wo denn halt eine prominente Sprecherin aus der Klimabewegung plötzlich Sympathien für Atomkraft äußert, merkt man dann, wie das Irritation in der Bewegung löst und dann finden sowas wie Selbstverständigungsprozesse dann statt. Aber so innerhalb des Mainstreams kann man natürlich, wenn man eine von außen zugewiesene Sprecherin, Sprecherrolle hat, bestimmte Akzente setzen, die dann eben auch als Position der Bewegung von außen wahrgenommen wird.
Gibt es Forschung dazu, wie man seine Sprecherin-Position wieder verlieren kann? Was passiert, wenn man massive Irritation auslöst? Ich glaube, Teil einer Bewegung zu sein und zu merken, Moment mal, der spricht für mich. Schon das ist hier Irritation genug, glaube ich. Und dann kommt die Irritation dazu in diesem Szenario. Und jetzt ist das auch noch die Gegenposition zu meiner. Was passiert dann mit dieser Person, die der Sprecher, die Sprecherin ist und den Mitgliedern der Bewegung?
Naja, die Person, die in diesem Star-System sich befindet, ist nimmt ja die Berechtigung dafür raus, dass sie den Anspruch hat, für die Bewegung zu sprechen. Und in dem Moment, wo diese Kopplung zur Bewegung verloren geht, wird sie auch eben nicht mehr als Sprecherin der Bewegung wahrgenommen. Das heißt, es gibt in gewisser Art und Weise eine es gibt Selbststeuerungsmechanismen bei der Person, die dazu führt, dass die Positionen nicht allzu radikal werden. Und wenn sie als zu radikal werden, dann werden sie auch von außen ja nicht mehr als Sprecherin einer bestimmten Bewegung wahrgenommen und entsprechend ersetzt. Also die zu große Diskrepanz in mehreren Äußerungen zu einer wahrgenommenen Mehrheitsmeinung in der Bewegung führt dazu, dass diese Person nicht mehr als Sprecherin der Bewegung wahrgenommen wird, sondern vielleicht nur noch als interessante Person, weil sie mal eine gewisse politische oder religiöse Prominenz gehabt hat, aber eben nicht mehr als Repräsentantin oder Repräsentanten einer Bewegung.
Ist das wieder als Rückbindung auf Organisationen brauchbar? Denn hier sehen wir jetzt quasi, warum es keine gute Idee ist, quasi Vorgesetzte über quasi so Motivation und Überzeugung einzusetzen, denn man kann ihnen ja direkt wieder die Gefolgschaft verweigern, wenn sie sich mal unbeliebt äußern müssen oder wollen oder in andere
Position beziehen. Ja, also jedenfalls weiß man das aus Organisationen, die ihre Sprecherinnen und Sprecher selbst wählen, also wohl nicht irgendwie durch politisches System oder durch durch einen bestimmten Kapitalbesitz Führungspositionen eingesetzt werden, sondern von unten, von den Mitgliedern selbst, die besetzt werden, dass sie vergleichsweise schwach sind, also auch in der Durchsetzung von bestimmten Ideen gegenüber Mitgliedern, weil sie ja darauf angewiesen sind, eigentlich sowas wie eine Mehrheitsmeinung, einen Konsens in irgendeiner Form zu vertreten. Also das ist sicherlich die eine Beobachtung. Und die andere Beobachtung, einer der Gründe dafür ist, weswegen sich innerhalb von Bewegungen Organisationen ausbilden. Sowas wie eine Umweltschutzbewegung, es gibt eine Bewegung von Rechtsextremen, es gibt eine Anti-Corona-Querdenker-Bewegung. Das ist erstmal eine Bewegung, aber wenn man sich anguckt, wie sich diese Bewegungen strukturieren, dann sieht man halt so kleinere Gruppierungen von Freunden oder Bekannten, die eine Rolle spielen, die so in irgendeiner Form sozial miteinander vernetzt sind. Und man sieht aber eben auch die Ausbildung von Organisationen, kleinen Parteien, kleinen formalen Initiativen, kleinen Unternehmen, die versuchen, bestimmte politische Ideale in wirtschaftlicher Form umzusetzen. Und wenn man sich die anschaut, dann haben die natürlich die Möglichkeit, Sprecherrollen auszudifferenzieren. Häufig auch nur in der Form der Wahl. Aber immerhin gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier jemanden, der repräsentativ auftritt. Immer aber nur für diese Bewegungsorganisation, nicht für die Bewegung als Ganzes. Wenn Sie sich jetzt die Umweltschutzbewegung anschauen, dann hat sich da über die letzten 100, 150 Jahre sicherlich ein ganzes Konglomerat von Hunderten von Organisationen ausgebildet. Und wenn sich denn von einer Umweltschutzorganisation ein Sprecher, eine Sprecherin meldet, dann hat sie natürlich die Möglichkeit, im Namen dieser Bewegungsorganisation zu sprechen. Aber es wird automatisch mitreflektiert, dass es nicht automatisch auch die Meinung der gesamten Bewegung ist. Also die Organisationsbildung führt wiederum dazu, dass man keinen eindeutigen Sprecher oder keine eindeutigen Sprecherin innerhalb einer Bewegung hat.
Sehr spannend. Ich glaube, auf diesen Aspekt von wie kommen aus Bewegungen Organisationen heraus, kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen in einer der kommenden Folgen. Aber erstmal bis hier. Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.